Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, ahoi liebe Hafenschnack-Freunde, Hubi am Apparat. Eine neue Folge von meinem Podcast steht an und meine heutige Gästin, über die ich mich sehr freue, ist Miriam Wolfram. Moin Miriam.
Moin Hubi.
Miriam, du stehst in Hamburg für das Hamburg Dungeon, für das Lego Discovery Center, wo wir jetzt auch sind und unter anderem auch für die St. Pauli Genossenschaft, die es seit einiger Zeit gibt. Erzähl mal, wer bist du und was machst du so in Kurzform und vielleicht auch irgendwas, was man noch nicht weiß. Nein, klar.
Ja, ich bin Miriam, bin 44. Ich bin Mama von zwei Kindern. Die sind 3 und 7, also auch noch ganz klein. Und ich habe das große Privileg, dass ich die beiden für mich ja natürlich tollsten Freizeitattraktionen Hamburgs führen darf, das Hamburg Dungeon und das Lego Discovery Center. Ich verantworte hier große Teams, wir haben insgesamt über 200 Mitarbeitende aktuell schon und ansonsten bin ich sehr eingefleischte St. Paulianerin, schon sehr, sehr lange Fan und auch in unterschiedlichen Gremien da aktiv und darf jetzt im Vorstand der Genossenschaft viele, viele Millionen Euro einsammeln, was wir geschafft haben und ja, darüber freue ich mich sehr.
Super. Fangen wir mal mit dem Lego Discovery Center an. Im gerade erst vor ein paar Wochen eröffneten Westfield Center oder im April und ihr habt ein bisschen später aufgemacht und wenn ich mich richtig erinnere, hast du in deiner wunderbaren Rede zur Eröffnung erwähnt, dass das 12 Attraktionen gibt im Lego Center, Discovery Center, ich sage aber lieber Lego Land, darf man nicht sagen, ich weiß, und dass es relativ groß ist. Erzähl doch mal ein bisschen was darum, was kann man hier erleben?
Das Lego Discovery Center ist eine Indoor-Attraktion für Kinder und ihre Familien und 12 Abenteuerbereiche aufgeteilt auf rund 3.500 Quadratmetern Fläche. Also das heißt, wir richten uns wirklich an Familien mit Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren und haben halt für jedes Alter unterschiedliche Bereiche aufgebaut, die dann wiederum also Schwerpunktbereiche sind, zum Beispiel den Duplo-Park für die Kleinen, aber dann auch die Space Mission als Verbindung zwischen Videospiel und dem haptischen Spielerlebnis für Schulkinder und unsere Workshops, wo Schulklassen dann auch tatsächlich bis hin zu Education Sets, also Physik lernen, Naturwissenschaften begreifen, Experimente machen, aus Lego bauen. Ja, das für alle Altersklassen was dabei.
Du hast am Anfang auch erwähnt, dass du 2 Kinder hast. Blöde Frage, aber wie hilfreich ist es, wenn man eigene Kinder hat und darf jetzt so ein Produkt betreuen, da arbeiten und mit Kindern umgehen? Das ist, du bringst ja die beste Expertise mit.
Tatsächlich haben meine Kinder, aber wir haben ja auch eine Creative Crew gesucht, ja. Die uns beraten hat und begleitet hat. Das waren Kinder im Alter von 4 bis 11. Mhm. Tatsächlich, weil wir immer schauen wollten, okay, ist das eine Attraktion für Kinder? Sind die Abstände groß oder zu groß? Kommt man überall ran? Und ich lasse auch alle meine Mitarbeitenden immer mit Knieschützern einmal auf Knien durch die Attraktion gehen und auch Rollenspiele machen in der Interaktion mit den Mitarbeitenden, damit die verstehen, wie sich das anfühlt, wenn man die ganze Zeit nur auf der Höhe von den Pos von den Erwachsenen ist. Ne? Also da sieht man die ganze Zeit einfach tatsächlich ja die Augen nicht der Leute, die mit ihnen sprechen. Und das ist ein total schöner Lerneffekt und das versuche ich ja zum Beispiel mit meinen Kindern ja auch. Ich versuche auch mit meinen Kindern immer auf Augenhöhe zu sprechen und nicht immer von oben herab so runter zu reden. Das ist, das hat auch immer gleich was, ja, sehr viel Strengeres oder sehr viel Autoritäreres, was man ja eigentlich gar nicht möchte. Und genau, wenn man sich hinhockt und mal mit den Kids spricht,
dann ist ein anderer Umgang wahrscheinlich und dann hören die auch besser zu. Gibt es eine Lieblingsattraktion? Irgendwas, was du ganz toll, also ich kann 2 Sachen sagen. Einmal natürlich die Mini-World, also Hamburg in klein in Lego mit tollen Schiffen und irgendwann ja auch eine Kunstbarkasse, hoffentlich, glaube ich. So. Nein, die ist großartig und wo ich ganz viel Spaß hatte, was ich nicht gedacht habe, ist die Bahn, wo man sich reinsetzen darf und was macht man? Bubbles abschießen, glaube ich, oder so. Genau. Und wir waren zu dritt. Herzliche Grüße an Paul vom Framespotting. Mit dem bin ich da durchgefahren. Und wir haben erst gedacht, weil wir haben Leute rausfahren sehen und die waren nicht ganz so belustigt. Dachte, oh, was ist das denn? Eine Geisterbahn kann es nicht sein. So ähnlich ist der Wagen. Und wir sind reingefahren, wir hatten zu dritt richtig Spaß. Also muss ich sagen, das ist ein tolles Ding. Ich kann es generell sowieso nur empfehlen. Also gibt's für dich einen Lieblings...
Also ich liebe die Space Mission, muss ich sagen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz besonderer Bereich. Einfach dieses so, man erschafft einfach seine eigene Rakete.
Erklär das kurz, damit man es versteht, was das ist.
Das ist das Weltraumabenteuer, von dem ich sprach, wo Kinder eine eigene Rakete bauen können. Die wird dann eingescannt und die wird dann ins digitale All geschossen. Und man sieht dann halt seine eigene gebaute Rakete und erkundet dann unterschiedliche Planeten. Ich finde, das ist natürlich einfach ein wahnsinnig modernes, zeitgemäßes Spiel. Und diese Verbindung, also da mit dem Joystick da rumzufliegen und das können auch wirklich schon echt kleine Kinder erstaunlicherweise.
Das können eher Erwachsene nicht. Also ich habe es nicht hingekriegt.
Die sind so ungeduldig, sieht man dann auch immer. Ne? Dann war gleich so, aha, okay, wie geht das jetzt? Dann drücken die erstmal gleich überall auf alle Knöpfe, anstatt mal zu gucken, was auf dem Bildschirm passiert.
Typisch
Eltern auch. und als zweites liebe ich den Creative Club. Tatsächlich. Ja. Also dieser Bereich, wo Kinder Fantasie, Tiere oder was auch immer sie möchten, erstmal zeichnen. Und dann bekommen sie die Unterstützung von unseren Playmakern, dass sie die Teile finden, um das, was sie gemalt haben, dann auch zu erschaffen. Und ich finde, das ist halt so ein, also das ist wirklich einer der Kernpunkte, den wir hier haben, ne? Dieses, wir wollen Kinder inspirieren, Dinge zu erschaffen und der Fantasie freien Lauf zu lassen. Und das ist richtig, richtig schön zu sehen. Ich gehe ganz oft, auch wenn ich hier bin, einfach in den Bereich und schaue mir dann die Ausstellungsstücke an, weil wir stellen dann die Kunstwerke der Kinder ja auch aus und die stehen dann da den ganzen Tag und schaue mir das an und meistens sind die Bilder dann dazu auch da, die sie gemalt haben. Das ist so süß, dann zu sehen, irgendwie wie ein vierjähriges Kind eine Blume gemalt hat und was dann aus Steinen daraus geworden ist. Also das finde ich schon richtig toll.
Also wirklich super und ich finde auch ein touristisches Highlight für Hamburg. Muss man auch mal dazu sagen, wir beide kennen uns ja auch aus dem touristischen Netzwerk, aus dem Skullclub, den wollen wir auch mal schön erwähnen. Mitglied, Präsident.
Bestes Netzwerk.
Dass wir uns hier austauschen, freut mich sehr. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir diese Attraktion auch ein bisschen verbinden. Letzte Frage zum Lego Discovery Center. Es ist eine Kinderausstellung, eine Kinder-Playground sozusagen, die nur mit Erwachsenen rein dürfen. Erwachsene alleine dürfen nicht rein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal zu erklären, warum.
Ja, es stimmt ja nicht ganz.
Ja,
also im Moment richten wir uns an Familien mit Kindern. Und wir haben diesen Ort für Familien und Kinder gebaut. Und ich habe das auch bei der Eröffnung, habe ich es auch nochmal versucht, so ein bisschen zu erklären. Die Welt, in der wir leben und die Städte, in denen wir leben, die sind für Erwachsene und Autos gebaut, in erster Linie. Und Kinder sind da ganz, ganz häufig einfach nicht mitgedacht. Und es gibt so Adult-Only-Hotels, es gibt Restaurants, wo Kinder nicht rein dürfen. Und ganz selbstverständlich gibt es Orte, die nichts für Kinder sind.
Ja.
Aber es gibt eigentlich keinen Ort, der eigentlich nichts für Erwachsene ist.
Ja.
Und wir möchten hier einen natürlich einen sicheren Ort für Kinder auch schaffen. Also es geht natürlich auch um Kinder- und Jugendschutz dabei. Aber vor allem einen Ort, wo nicht Erwachsene sich selbstverständlich Raum nehmen, die dann da sitzen und dann da den ganzen Raum annektieren und spielen, sondern es sollen Kinder sein und es sollen Kinder mit ihren Eltern auch wieder gemeinsame qualitative Spielzeit haben, ohne Handys, ohne Ablenkung des Alltags. Davon gibt es so wenig mittlerweile. Und deswegen richten wir uns vor allem an Kinder und ihre Eltern. Und wir haben aber natürlich auch Afterwork-Abende für Erwachsene.
Ja.
Weil wir natürlich alle auch einen Spieltrieb immer noch haben wir Lego lieben und es gibt ja auch wahnsinnig viele Produkte natürlich für erwachsene Lego-Fans und das wird es jetzt auch geben. Starten wir mit den Afterworks nach den Sommerferien.
Okay, wunderbar. Wollte ich wirklich drin haben in dem Gespräch, weil es ein wichtiger Punkt ist und ich stimme dir voll überein. Es ist doch großartig, wenn ein Raum geschaffen wird, wo Kinder, ich sag bewusst, das Sagen haben und entscheiden dürfen und die Erwachsenen sich mal danach richten. Auch wenn ich keine Kinder habe, finde das toll. So. Im Gegenteil, an sich, zweite Attraktion, für die du verantwortlich bist, nicht weit von hier, was in Kilometer ungefähr, das Hamburg Dungeon. Was ist das Hamburg Dungeon?
Das Hamburg Dungeon ist ein Stationstheater und wir richten uns an junge Erwachsene, also schon so ab dem Teenageralter ungefähr und dann bis ins Erwachsenenalter hinein. Wir beleuchten die schaurigen und lustigen Episoden der Geschichte. Es sind rund 600 Jahre Geschichte, die bei uns gezeigt werden. In 13 Showbereichen von echten Schauspielenden wird da dann immer in kurzen Episoden ja einen Bereich der Hamburger Geschichte gezeigt. Wir haben natürlich so Störtebeker Geschichte, wir haben was zu Napoleon, wir haben die Inquisition, wir haben die Pest. Also viele Dinge, die in der Historie sozusagen stattgefunden haben.
Also eher die
haben.
Dunklere Geschichte, ne? Oder wie würdest du es beschreiben?
Das ist die dunklere Seite der Geschichte, ja. Aber wir versuchen in allen auch was Lustiges zu sehen. Und manchmal ist es auch wirklich makaber, aber meistens ist es sehr witzig.
Ich war vor kurzem, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten mit meinem Team da, durfte ich das ja auch nochmal besuchen. Ich kenne das Dungeon auch schon lange, auch gerade Jubiläum gehabt.
25 Jahre.
Glückwunsch nochmal nachträglich. Danke. Ist ja noch das Jubiläumsjahr, ne? Genau. Auch toll eigentlich, ne? Eins eröffnet, eins hat Jubiläum. Miriam, alles richtig gemacht, ne? Also ich war mit meinem Team auch im Dungeon und das ist immer wieder inspirierend und es ist wirklich toll. Also man darf nicht sagen, die dunkle Geschichte, weil es einfach auch Spaß macht, da durchzugehen. Ihr habt ganz, ganz tolle Schauspieler und Schauspielerinnen, die einen da durchbegleiten. Naja, vielleicht auch ein bisschen erschrecken zwischendurch, aber es ist enorm professionell gemacht und man taucht ein in so einen Tunnel aus Spannung und Gänsehaut und doch makabre, lustige Geschichten durchaus. Das muss man schon auch sagen, also auch ein Besuch wert. Und ihr erweitert das, glaube ich, auch immer oder macht das immer so ein bisschen aktuell. Gibt es da eine Besonderheit? Ich erinnere mich jetzt nur an die, ja, wo diese Leiche seziert wird, so ungefähr.
Das ist die Pest.
Ja. Das ist die Pest, genau. Wo man dann auch sitzt und die Ratten spürt, im wahrsten Sinne des Wortes. Klingt jetzt schlimmer, als es ist so. Was steht da irgendwas Neues an oder gibt es da irgendwas, was dir besonders in Erinnerung ist?
Naja, wir wechseln unsere Shows regelmäßig und haben immer 3 saisonale Shows im Jahr zusätzlich zu unseren aktuellen Shows, die wir spielen. Es ist dann immer rund um Ostern, also März, April. Dann haben wir jetzt in den Sommerferien gerade eine neue Show, da geht es um die Speicherstadt. Einmal auch natürlich zum Jubiläum des Weltkulturerbes. Des Speicherstaats. 10 Jahre feiern wir in diesem Jahr, deswegen kümmern wir uns in unserer saisonalen Show einmal um die Mythen der alten Lager und Speicher, was da so damals unter der Ladentheke verkauft worden ist.
Ah, ja.
Und ist eine sehr lustige, aber auch ein bisschen gruselige Show. Und dann klassisch natürlich jedes Jahr zu Halloween, also der Oktober ist natürlich für uns ein ganz wichtiger Monat. Das ist für uns das wichtigste Fest des Jahres. Da treiben wir eine ganze Menge Schabernack und da gibt's auch immer eine saisonale Show. Genau, die wechseln wir und wir verändern aber auch so in der Attraktion regelmäßig etwas. Also es ist schon so, dass man, wenn man häufiger kommt, andere Dinge sieht oder erlebt oder als wir Effekte tauschen, um das Ganze halt auch immer so ein bisschen lebendig zu halten. Und mir ist es immer wichtig, die Leute sollen sich erschrecken, aber dann darüber lachen, dass sie sich erschreckt haben.
Das passiert auch, kann ich dir auch vergewissern. So. Und für alle, die jetzt zuhören, es gibt eine ganz tolle Kombi-Aktion zwischen Barkassenmeier und dem Dungeon. Also man kann ein Ticket kaufen, Kombi-Ticket, Hafenrundfahrt und Dungeon, die historische Geschichte Hamburgs in etwas anderer Form, wenn man so sagen. Genau, das ist der touristische Bereich, in dem wir uns befinden. Jetzt bin ich hier unterwegs ja als Hafenmensch und darf mit dir sprechen, unter anderem auch, weil natürlich wir im Westfield Center sind, was direkt an der Elbe liegt, wo inzwischen auch schon die ersten Kreuzfahrer angelegt haben, wie wir mitgekriegt haben. Kurze Frage zum Tourismus erstmal, wie siehst du den Tourismus in Verbindung mit dem Hamburger Hafen oder was hat er für eine Auswirkung auf dich? Ist für dich neben diesen anderen Dingen, die du machst, der Hamburger Hafen irgendwie auch was Wichtiges, was man braucht? Was siehst du in Hamburg?
Ich habe tatsächlich sowohl persönliche als auch eine berufliche Sicht auf den Hafen. Und ich glaube, touristisch ist es eins der Merkmale, die auch Touristen zu uns ziehen. Und diese Industriescharme mitten in der Stadt quasi, das ist schon wirklich was Einzigartiges. Und das sieht man auch immer wieder. Es ist wirklich eins der meist fotografiertesten Motive. Und dann meine ich eben nicht nur die Landungsbrücken, sondern halt eben auch so klassisch diese Hafenkräne, die dann am Elbstrand zu sehen sind, wenn man da im Sand sitzen kann. Und das ist schon was ganz Besonderes. Und ich glaube, das wertschätzen Touristen auch sehr, was man hier am Wasser erleben kann. Und ich finde, Wasser in Verbindung mit Freizeit, das hat immer einen anderen Wohlfühlcharakter für mich. Und wenn ich Urlaub mache, dann bin ich auch immer irgendwo, wo Wasser ist. Und okay. Wenn ich Wasser habe, dann bin ich auch auf jeden Fall sehr viel glücklicher und zufriedener. Und daher verstehe ich das bei Touristen auch total, dass die so eine Sehnsucht haben nach dieser Weite, nach auf dem Wasser sein, die Wellen, das beruhigt auch. Und ja, und mein Vater hat im Hafen gearbeitet, als ich noch ganz, ganz klein war. Dann gab es immer damals, noch in den 80ern, gab es immer nur Vater-Sohn-Tage bei der Hala. Und mein Vater hatte nun mal keine Söhne, dann durfte ich mit. Und das war richtig cool, weil dann konnte man dann den Hafen erkunden und ich durfte sogar mal mit auf eine Containerbrücke. Das war total verrückt, das fand ich mega cool. Und es war für mich halt immer so ein der Ort, halt das Papa halt immer, ne? Und der ist dann, hat da mal gearbeitet und ich bin am Wasser groß geworden. Für mich hat das ganz, ganz viel mit Ruhe tatsächlich auch zu tun und auch mit innerer Ruhe, auch wenn der Hafen nie wirklich leise ist. Aber es ist halt auch immer, ich wohne auf St. Pauli, es ist nie dunkel. Ich sehe immer den Hafen, ich sehe immer irgendwie das Licht scheinen und das für mich hat das total was Beruhigendes. Ich liebe das und ich bin auch eine Person, die ganz, ganz gerne im Regen eine Barkassenfahrt oder auch mit der Fähre oder so fährt tatsächlich. Ja. Weil mich das total beruhigt. Und
naja, es hat ja auch durchaus, das kann ich sehr gut nachvollziehen, mir geht's teilweise ähnlich. Trotz des Trubels und der Tätigkeiten rund um die Uhr im Hamburger Hafen, es ist ja was Beständiges. Es ist, der ist im Wandel, der muss sich immer wieder verändern, aber es ist ja doch so das Herz unter anderem dieser Stadt, was einen runterfahren lässt, weil wir wissen, der Hafen, den wird es immer geben, der war immer da und so weiter. So empfinde ich das auch. Ja. Also ich glaube, da sind wir sehr ähnlich. Genau, St. Pauli hast du jetzt auch gerade erwähnt. Das dürfen wir natürlich nicht außen vor lassen. Das ist ja mit eins deiner Herzensanliegen, würde ich mal sagen. Du bist Vorständin in der neuen St. Pauli Genossenschaft, FC St. Pauli Genossenschaft. Erzähl mal ein bisschen, was ihr da gemacht habt und was ihr da auch erreicht habt.
Ja, wir haben die Football-Kooperative St. Pauli von 2024 EG gegründet, letztes Jahr im April, 1. April. War kein Scherz, sondern es war sehr ernst gemeint. Und ja, wir haben uns vorgenommen, das Stadion zu kaufen oder beziehungsweise die Mehrheit am Stadion zu kaufen, um den Verein finanziell zu entlasten. Aufgrund von Corona-Darlehen gab es halt auch immer noch natürlich Bankverbindlichkeiten. Es gab aber auch vom Stadionbau immer noch Verbindlichkeiten beim e.V. Und das Bestehen in der ersten Liga ist natürlich für einen Verein wie St. Pauli nicht so ohne. Also vor allem, weil wir uns ja als Verein sehr reglementieren, mit welche InvestorInnen dürfen bei uns mit einsteigen, was lassen wir zu. Das heißt, ich sage es immer so schön, wir legen uns selber schon so Fußfesseln an von dem, was wir machen. Und das macht es natürlich nicht leichter. Da kam halt die Idee auf, so okay, der Verein braucht Geld und braucht eine Kapitalgesellschaft. Und da haben wir die Kapitalgesellschaft gefunden, die einfach wirklich 1:1 zu einem e.V. auch passt. Mit dem wirklich basisdemokratischen Modell, ein Mitglied, eine Stimme, egal wie viel Geld man eingebracht hat. Und das haben wir gestartet im November dann letztes Jahr, die Kampagne beim Bayern-Heimspiel. War gar nicht so geplant, aber war natürlich ein super Auftakt für uns. Und haben dann 5 Monate lang Geld gesammelt. 850 Euro hat ein Anteil gekostet und wir haben das Ganze bis 31. März offen gehalten und am Ende haben wir 29,2 Millionen gesammelt.
Wahnsinn.
Und das mehr durch eine Werteanlage, muss man ja auch ganz klar sagen. Es ist jetzt nicht so, dass man 850 Euro anlegt, um wahnsinnig schnell viel Geld zu verdienen. Dann nutzt man ein anderes Investitionsmodell, klar. Aber es war eine Investition in die Zukunft unseres Vereins und in die Zukunft der Werte, für die der FC St. Pauli steht und wo es uns besonders wichtig ist, die größte Bühne Deutschlands, die es gibt, das ist die Bundesliga. Die meisten Menschen in Deutschland schauen das nun mal und da haben wir die Möglichkeit, das, wofür wir stehen, eben auch transportieren zu können. Und das wollen wir nutzen und davon sind wir jetzt ein Teil.
Wahnsinn. Also ganz, ganz toll, muss ich sagen. Ich verfolge dich natürlich auch, weil wir auch eng verbunden sind, auch auf den sozialen Kanälen und so. Und ich finde, du bringst dich überall mit so viel Herzblut ein und ich versuche das, ich tue das ja auch in vielen Bereichen so. Und ich kann das auch mal so sagen, mir wird ja auch oft gesagt, ich wäre ja überall. Ich würde immer sagen, das stimmt nicht, kann gar nicht stimmen so. Aber ich habe mittlerweile ein gutes Beispiel, wo ich sagen kann, nee, da gibt's noch jemanden. Das ist Miriam Wolfram, also im höchst positiven Sinne natürlich so. Und ich musste die Frage stellen, weil ich mich selber manchmal frage, wo hole ich die Ressourcen her, wo hole ich die Energie her? Also ich werde das auch gefragt immer, wie machst du das? Weil du bist tatsächlich auch noch Mutter und hast Kinder, hast zwei Betriebe, ich habe nur einen Betrieb und dann sehe ich dich in der Handelskammer ehrenamtlich dabei zu sein. Was spornt dich an, so zum Abschluss des Gesprächs? Welche Energie, wo holst du die Energie her, dass du das alles schaffst?
Ich habe wirklich diese wahnsinnige intrinsische Motivation, Dinge besser zu machen.
Ja.
Also ich wünsche mir das einfach wirklich so sehr, dass wir die Sachen, wo wir Einfluss nehmen können, dass wir das auch tun. Und ich glaube, das brauchen wir in der Gesellschaft viel, viel mehr, dass alle Leute versuchen, in dem Umfeld, in dem sie sind, zu wachsen, Dinge zu gestalten, Dinge zu verändern. Und ich wünsche mir einfach viel mehr, dass Leute auch quasi wie so ein Unternehmertum, ja, an den Tag legen, sagen so, ich übernehme Verantwortung für mein Umfeld, ich übernehme Verantwortung für mein Handeln. Ich will immer dazu lernen, ich will immer alles wissen und neue Sachen lernen und neue Sachen wissen. Und das ist für mich ein Treiber und ein Motor. Und im Endeffekt möchte ich am Ende die Welt für meine Kinder ja auch besser machen. Und
das ist ein super, super Schlusswort, liebe Miriam. Vielen, vielen Dank. Du bist ein großes Beispiel. Selbst ich gucke auf dich und hoffe, dass das ausstrahlt in alle Richtungen und ganz viele dir zuhören und das Gespräch aufnehmen und nehmen hoffentlich was mit aus dieser Intention, die du in dir trägst. Vielen, vielen Dank. Es war ganz toll. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen irgendwo auf der Bühne dieser Stadt und schön, dass wir hier sein durften.
Ahoi. Vielen lieben Dank. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.